freue mich, euch zu sehen. Meisten sehen sogar freundlich aus heute Morgen. Einige sehen noch ein bisschen verschlafen aus. Andere gespannt. Ist gut. Ist auch berechtigt bei dem Titel da. Ne? Berufen und auserwählt ist das, worüber ich heute mit euch nachdenken möchte. Ich ziehe das mal ein bisschen rüber. Den Vorhang den braucht man noch mal. Obwohl, den brauchen wir, glaube ich, erst später. Den können wir noch mal schließen. Diese beiden Worte sind gewaltige Worte, also auch vom Griechischen her. Dieses Wort von Paulus ist, oder von Jesus sogar, berufen und auserwählt. Und ich habe diese zwei Zeichen dahinter gemacht. Und um die zwei Zeichen geht's mir heute. Da ist einmal das Fragezeichen. Bin ich berufen und auserwählt? Oder nur berufen? Und dann das Ausrufezeichen. Ich bin berufen und auserwählt. Ihr merkt, das ist ein Unterschied, was das für mich besagt. Und Vater im Himmel, ich bete, dass deine Offenbarung in jedes Herz hinein tropft heute Morgen. Ja, sogar fließt. Und dass wir herausfinden, wo wir uns wiederfinden und wo wir uns wiederfinden sollten. Ob im Fragezeichen oder im Ausrufezeichen. Danke, Heiliger Geist, dass du die Worte vermittelst, die der Herr mir aufgetragen hat zu sagen. In Jesu Namen. Amen. Ich sagte erst kurz Paulus, aber es war eigentlich Jesus, der das gesagt hat. Wobei beides steht im Wort Gottes und wäre so nicht so tragisch, das zu verwechseln, weil die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. Und wir glauben, dass das, was dort ausgesagt wird, Gottes Willen widerspiegelt für uns. So, Jesus sagte an zwei Stellen, und zwar beides im Matthäus-Evangelium, jenen Satz oder jene Aussage. In Matthäus 20, 16 steht, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Und dann sagt er zwei Kapitel später, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Jesus machte diese beiden Aussagen im Matthäus-Evangelium während oder am Ende zweier seiner Gleichnisse, deren ja noch einige mehr in der Bibel stehen. Einmal in dem von den Arbeitern im Weinberg. Erinnert euch, die zuletzt Angestellten, die nur wenige Zeit gearbeitet hatten, bekamen denselben Lohn wie die, die den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet haben. Und als Antwort, berufen und auserwählt. Okay, ja. Und das zweite Beispiel war das vom königlichen Hochzeitsmahl. Der König in dieser Geschichte hatte beschlossen, eine Hochzeit zu feiern und wollte groß einladen. Aber alle, die er eingeladen hat, kamen nicht. Und dann entschied er sich, die einzuladen, die eigentlich nicht auf die Gästeliste gehörten. Er sandte seine Diener aus, es war alles vorbereitet. Wenn man eine Hochzeit vorbereitet hat, stellt euch das vor, ihr habt 100 Leute eingeladen, Catering ist organisiert, die Halle, alles steht. Und jetzt ist keiner da. Wie peinlich ist das denn? Also schickt der König raus und lässt alles einladen, was Füße hat zu kommen. Und dann kommen die auch. Man ist ja toll, wow, zur Geburtstagsparty, also zur Hochzeitsparty des Königs zu kommen. Und dann finden sie einen dabei. Der hat kein königliches Gewand an. Ihr müsst wissen, um das Beispiel zu verstehen, wenn so etwas geschah, und das geschah durchaus, dann war es üblich, dass der König diesen ärmeren Leuten die Kleidung stellte. Also es war nicht eine Frage, dass der Mann sich das nicht hätte leisten können, die Kleidung war da, aber er weigerte sich, sie anzuziehen. Er wollte so gehen, wie er sich wohler fühlte. Hat seinen Jogginganzug vielleicht angelassen und dachte, ja schön, Buffet nehme ich mit, die Braut mag ich eh nicht. Und den Bräutigam noch weniger, aber das Essen nimmer mit. So, die Haltung muss er gehabt haben und daraufhin wurde er in die äußerste Finsternis entfernt vom König. Also nicht einfach nur herausgeschmissen, sondern der ging in den Kerker, weil das war ziemlich ein übles Verhalten. So, und dann kam auch wieder dieser Satz, berufen und auserwählt. Wenige. Berufen sind viele oder alle und wenige sind auserwählt. Ja, die Frage ist heute, vielleicht auch nach diesem Predigttext, den wir zusammen durchgehen, welches Zeichen wir hinter diesem Satz für uns setzen. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die mich sehr bewegt hat. Ich habe ein Lieblingslied und das teile ich sicherlich mit Millionen von anderen Christen auf der Welt. Und die Geschichte zu diesem Lied, die hat mich schon längere Zeit beschäftigt. Jetzt habe ich hier eine schöne Zusammenfassung von einem dicken Wälzer bekommen, der gerade als Buch erschienen ist, und die möchte ich euch gerne vorlesen. Die spannende Entstehung des Liedes Amazing Grace. Zu Hause singt er fromme Kinderlieder mit seiner Mutter. Vor der Haustür am Ufer der Themse in London schaut er zu, wie Piraten gehängt werden. Mama stirbt mit 27 an Tuberkulose. Seine Stiefmutter steckt ihn ins Heim. Dort gibt es mehr Prügel als Essen. John Newton, geboren 1725, ist schon als Kind schwer traumatisiert. Als er zur Berufsausbildung nach Jamaika soll, fährt das Schiff ohne ihn ab. Am Kai hat er die süße Polly Catlett gesehen und sich unsterblich verliebt. Bei einer Kneipenschlägerei wird er gekidnappt und auf ein britisches Kriegsschiff zwangsrekrutiert. Im Hafen von Southampton springt er von Bord, will zu Polly fliehen. Man schnappt ihn. Auf Fahnenflucht steht die Todesstrafe. Doch John wird nicht gehängt, sondern nur ausgepeitscht. Das nennt er später seine erste erstaunliche Gnade. Als er merkt, dass sein Schiff nicht gegen Frankreich, sondern gegen die französischen Kolonien in Nordamerika eingesetzt wird, ihm also mindestens 5 Jahre in einem schwimmenden Knast bevorstehen, will er den Kommodore ermorden. Der tauscht den gemeingefährlichen Chaoten auf der Insel Madeira gegen einen Handelsmatrosen aus. John ist unehrenhaft aus der Royal Navy entlassen, aber er ist frei. Seine zweite Gnade nennt er das. Leider segelt die Handelsbrig nicht nach Hause, sondern nach Westafrika. John wird Wachmann in den Sklavenlagern von Sierra Leone. Er verroht und verwildert. Sentimental wird er nur bei den Klagegesängen und Tänzen der schwarzen Menschen, die er wie Obst oder Vieh sortiert. Er trennt Familien. Er schachert mit Sklavenhändlern um Menschenleben. Polly in London ahnt, wie sehr ihr Geliebter in Afrika verwahrlost, und beauftragt einen Kapitän, John Newton zurückzuholen. Notfalls gegen seinen Willen. Unter dem Vorwand, das Erbe eines verstorbenen Onkels antreten zu können, wird John zur Heimreise überredet. Das Schiff und die Ladung Tropenholz gehöre ihm bereits, sagt man ihm. Eine Anzahlung sozusagen. Doch in der Nacht vom 9. auf den 10. März 1748 zerstört ein Orkan die stolze Greyhound. Mannschaft und Fracht gehen über Bord. John kettet sich ans Steuer und schreit bei jedem Brecher: Gott, töte nicht deinen verlorenen Sohn! 4 Wochen lang, in Hunger und Kälte, lenkt er das Wrack und die wenigen Überlebenden nach Irland. Dass er dort ankommt, empfindet er als dritte erstaunliche Gnade Gottes. John will beim Notar die Versicherungssumme für sein Schiff und sein Erbvermögen kassieren. Beides gibt es nicht. Als er das erfährt, bricht er zusammen. Er schreibt Polly einen Brief. Vergessen Sie mich und finden Sie einen geschickteren Mann fürs Leben. Doch Polly heiratet ihn trotzdem. Am 1. Mai 1750. Ihre Eltern sind not amused. Aber John dankt Gott für seine vierte Amazing Grace. John hat seine Polly, sonst aber nichts. Er will jetzt den aristokratischen Schwiegereltern Tüchtigkeit beweisen. Sein Ruf als Teufelskerl von einem Seebär ist englandweit legendär. Da macht ihm ein Reeder aus Liverpool ein Angebot. Sklaventransporte von Westafrika in die Karibik fahren. John ist jung und braucht das Geld. Er unterschreibt. Unfassbar für unsere heutigen Vorstellungen. Wie kann ein Mensch, der von Gott gnädig gerettet wurde, in sein menschenverachtendes Handwerk zurückkehren? Kapitän Newton kettet nicht nur Afrikaner an, sondern auch meuternde Matrosen. Er lässt Redelsführer auspeitschen, die das Trinkwasser an Bord vergifteten. Von den 218 Sklaven seiner ersten Fahrt sterben 67 unterwegs. An Durchfall, Hitzschlag, Seekrankheit, bei Schlägereien und durch Selbstmord. Nach 3 Fahrten gibt John angewidert und entnervt sein Kapitänspatent zurück. Er wird Hafenmeister in Liverpool. Ihm kommen Zweifel am Menschenhandel. Er liest die Bibel. Er lernt Hebräisch und Griechisch. Er will Pfarrer werden. 1755 hat er den Prediger John Whitfield kennengelernt, einen der Begründer der späteren Methodistenfreikirche. In den Versammlungen der religiösen Enthusiasten, wie man sie abfällig nennt, bilden sich bei dem hart gesottenen Sklavenkapitän Unrechtsbewusstsein, Empathie, seelische Sensibilität. John empfindet echte Reue, aber die Church of England will ihn nicht. 7 Jahre lang lässt man den Bewerber zappeln. Den einen ist er zu wild, den anderen zu fromm. Erst 1764 darf er Pfarrer in Olney werden. Dort gibt es einen jungen Musiker namens William Cowper. Hochbegabt, aber selig labil. John und Polly lassen ihn bei sich wohnen. Die Dörfler tratschen. Frau Pfarrer halte sich 2 Männer, einen Draufgänger und einen Sanftmann. Sie werfen die Fensterscheiben ein. In der Silvesternacht 1772-73 schneidet sich William Cowper die Pulsadern auf, wird aber gerettet. Statt einer Neujahrspredigt liest Pfarrer Newton der Gemeinde vor, was er gerade getextet hat. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Noch heute, knapp 250 Jahre später, ist es einer der berühmtesten Gospelhymnen der Welt. Ein junger Adliger klagt John Newton gegenüber, wie langweilig die Sitzungen im Oberhaus des britischen Parlaments seien und dass er viel lieber Pfarrer werden würde. John sagt, nutzen Sie Ihren Adelsstand und kämpfen Sie gegen den Sklavenhandel. Dort ist Ihre Kanzel. Der versnobte Dandy heißt William Wilberforce. Mit den Tagebuchnotizen und Logbüchern seines väterlichen Freundes John Newton plädiert Wilberforce 20 Jahre lang gegen die Sklaverei. Mehrmals lässt er den greisen Ex-Kapitän als Kronzeugen vor dem König auftreten. Am 24. Februar 1807 beschließt das Parlament im gesamten britischen Weltreich, den Menschenhandel zu verbieten. John Newton stirbt 10 Monate später. Verteilt doch bitte den Liedtext. Habt ihr schon alle? Ich sag, ja, flott, super. Den habt ihr einfach, damit ihr den Text auch in Deutsch versteht und die Aussage, die ich machen möchte, dass sie durchdringt. Gott hat einen Mann gebraucht, der so weit weg war von allem, was wir im Neuen Testament über Gottes Willen und Plan lesen. Und er hat diesen Mann dazu gebraucht, dass viele Millionen Menschen frei wurden. Ich persönlich finde, allein das ist eine unfassbare Gnade. Diesen Schlechter, diesen Menschenschächerer hat Gott benutzt, um die Sklaverei im ganzen britischen Empire abzuschaffen und damit die Freiheit letztlich für die ganze Erde zu generieren. Amerika und andere, wissen wir, wurden angesteckt von William Wilberforce Ideen, die er wiederum von diesem alten Seebären hatte, der nicht aufgehört hat, das zu tun, was richtig war, nachdem er Vergebung und Gnade empfangen hatte. Wir gehen später nochmal kurz darauf ein und ganz zum Schluss werden wir das Lied auch nochmal hören, zumindest Teile davon. Wenn wir uns diesen Predigttitel anschauen, Berufen und Auserwählt, dann möchte ich zuerst kurz über das Ziel sprechen. Was ist das Ziel der Auswahl, der Auserwählung? Das Ziel gliedert sich in diese beiden Bereiche, in Gemeinschaft und in Mitarbeit. Hierfür gilt es, berufen und auserwählt zu sein. Was ist mit Gemeinschaft? Gott, der König, bereitet schon seit langer Zeit das große Fest des Himmels vor. Die große himmlische Hochzeit sozusagen. Und wisst ihr, er hat wirklich Leute eingeladen, die da eigentlich nichts zu suchen hätten. Nämlich dich und mich. Er hat genau festgelegt, wer alles dabei sein soll. Im 1. Timotheus 2,7 schreibt Paulus: Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wow, das ist eine große Feier. Hast du schon mal eine richtig große Feier gehabt, wo du nicht genau wusstest, wer kommt alles? Oh, wird das reichen? Wird das Essen reichen? Wird das Trinken reichen? Wird der Platz reichen? Wird die Luft reichen? Geht ja oft als erstes aus in so großen Feiern. Und dann hat er diese wundervollen drei Verse in Johannes 3, 16 bis 18 hineingelegt in die Bibel, um uns klipp und klar zu sagen, wie er über uns denkt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. So, das erste Ziel von berufen und auserwählt zu sein, ist Gemeinschaft zu haben mit ihm. Das ist, was er sich wünscht. Nicht erst im Himmel. Ist das nicht gut? Hier und jetzt. Heute und morgen. Sogar übermorgen. Gemeinschaft. Echte Begegnung von ihm zu dir. Und das zweite ist Mitarbeit. Weil Gott alle Menschen so sehr liebt, hat er uns, die wir bereits gerettet wurden, hier gelassen. Er hat uns nicht zurückgelassen. Er hat uns ausgesandt. Er hat uns einen Job gegeben, einen Auftrag, den wir mit königlicher Autorität, wir haben den Hermelinenmantel von Eva eben gesehen, den wir mit königlicher Autorität durchführen als Botschafter an Christi Stadt, die sowohl mit der Autorität wie auch mit dem Auftrag des Gottes Sohnes beauftragt wurden. Denn er sagt, ich gehe jetzt zum Vater, darum tut ihr die Werke, die ich getan habe. Und größere, wow, das ist eine Menge Holz. Jesus, weißt du, du hast schon ziemlich coole Vorlage gelegt. Und wir sollen da in die Fußstapfen. Ja, sagt er, genau. Aber eben nicht in eurer Kraft, sondern in seiner, durch den Heiligen Geist, den er uns geschickt hat, damit wir überhaupt fähig sind, Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Danke. Doch jemand, der es verstanden hat. Oder seid ihr alle noch so müde? Ihr wisst, wenn ich predige zumindest, dürft ihr laut reinrufen und dürft sagen, stimmt oder stimmt nicht. Wenn er stimmt nicht sagt, werden wir uns hinterher unterhalten, weil dann möchte ich ja von dir lernen, was ich hier falsch mache. Aber wenn er sagt, das ist in Ordnung, dann drückst du damit ja mehr aus als, ja, ganz nett. Sondern du ergreifst es dir. Jedes Mal, wenn du innerliches Amen ausdrückst, weil Amen heißt, es sei, in meinem Leben. Ich sage oft, ich nehme es mir. Wenn ich jemand ein gutes predige, dann sage ich, ey, stimmt, Amen, es stimmt mir, es ist meins. Jetzt nehme ich es mit, das ist gut. Brauche ich, die Wahrheit brauche ich, die Weisheit brauche ich. Ja, so wie die Mitarbeiter in der großen Ernte am Weinberg, so braucht Gott uns. Manche hat er schon vor 2000 Jahren gerufen. Davon steht im Neuen Testament zumindest einiges. Einige Namen stehen drin, viele Namen stehen auch nicht drin, von denen, die damals schon aktiv waren. Aber es gibt eine andere Liste, Buch des Lebens nennt die Bibel das. Da stehen noch viel mehr Namen. Und ich sage dir was, meine auch. Wie ist es mit dir? Dann auch? Ist gut? Gut, wenn er drin steht. Und wenn nicht, ist heute noch eine Möglichkeit, dass er sich reinschreiben lässt. Denn der Herr möchte am liebsten, dass alle Namen drinstehen, aber er zwingt auch niemanden da rein. Wusstet ihr, dass Jesus uns nur ein einziges Gebetsanliegen gegeben hat? Ein einziges. Ich rede nicht vom Vater unser. Das ist nicht ein Gebetsanliegen an sich. Ich rede von dem einzigen echten Anliegen, was er uns anbefohlen hat. Es steht in Lukas 10, Vers 2. Jesus sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jetzt frage ich euch, wenn vor 2000 Jahren die Ernte reif war, was wird sie heute sein? Jeder Landwirt würde sagen, die ist weiß, sehr hell, es muss jetzt los, sonst wird sie braun. Braune Ernte will kein Landwirt. Wir wollen weiße Ernten, gutes Getreide, helles Getreide. Okay, also das Ziel Gemeinschaft und Mitarbeit. Das ist das Ziel, um erwähnt und berufen zu sein. Was ist der Stand? Der Stand. Wir wissen, dass der Stand nicht immer gleich dem Zustand ist. Da kann jemand legitim ein Prinz oder eine Prinzessin sein. Dem Stand nach. Und dem Zustand nach ist es nichts weiter als ein Rotzlöffel. Weil es ein kleines Kind ist, was viel Mist macht. Oder? Ist möglich. Ist nicht jeder kleine Prinz ein Rotzlöffel, aber ist möglich. Ich kann dem Stand nach blaues Blut haben und dem Zustand nach kann ich leben wie, ich sage jetzt keine schlimmen Wörter. Aber ich könnte das tun. Und es gibt Leute, die tun das. Die Klatschpresse ist ja voll von diesen Dingen. Prinz so und so macht wieder so und sowas. Und, wisst ihr, was ich meine? Lesen wir ja nicht so Zeug. Aber früher habe ich das mal mitgekriegt, dass sowas da drin steht. Aber der Stand bleibt. Ich habe hier mal zwei weltbekannte Theologen zu hinterfragt, deren Studienbibel sind in Deutschland weit verbreitet. Was schreibt John MacArthur über Berufen, über das Wort und auch über den Kontext dessen, was wir hier heute uns anschauen? Er schreibt, Berufung ist eine Aufforderung zu Buße und Glauben und in der Botschaft des Evangeliums inbegriffen. Diese Berufung ergeht an alle, die das Evangelium hören. Somit genau an dich und an mich heute Morgen. Denn wir hören gerade das Evangelium. Donald Stamps schreibt hierzu, die offene Einladung zur geistlichen Errettung, das heißt die Gelegenheit zur Vergebung der Sünde und zur persönlichen Beziehung zu Gott durch das Opfer seines Sohnes Jesus Christus, richtet sich an jeden Menschen, an viele. Ich glaube, da sind die beiden sich einig. Er beschreibt viele in dem Fall auch an jeden, also an alle. Das heißt, berufen sind definitiv alle. Da sind sich die Theologen größtenteils, ich habe noch keine andere Meinung bisher gehört oder gelesen, einig. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist von Gott persönlich berufen und gerufen, ihm nachzufolgen, um schon hier in diesem Leben und dann in Ewigkeit seine Güte, seine Gnade, seine Versorgung, seine Heilung, seine Liebe, Sinn und Ziel und seine Nähe zu erfahren. Nun, wie sieht es mit dem zweiten Begriff aus? Wenn unser Stand, also der ist, ein Berufener zu sein, ist das schon mal eine gute Sache. Also hier brauchen wir schon mal kein Fragezeichen mehr hinter. Wir gehören definitiv dazu. Wir sind berufen. Aber wie ist es mit der Auserwählung? Donald Stamps hierzu, doch nur relativ wenige gehen auf diese Einladung ein, kehren von ihren eigenen Wegen um und folgen Christus nach. Wer dies tut, ist dazu auserwählt, das Himmelreich zu erben. Indem wir aus freier Willensentscheidung Gottes gnädige Einladung annehmen, werden wir Teil des auserwählten Volkes Gottes. John MacArthur, viele hören es, nur wenige antworten darauf. Die Hörer, die dem Ruf folgen, sind die Auserwählten. Vielleicht hat es jetzt schon beim einen oder anderen geklickt. Vielleicht auch noch nicht. Nicht schlimm. Ich gehe noch weiter. Es muss klar sein. Um das zu verstehen, was Gott hier sagt, fand ich sehr hilfreich, die Antwort von Jesus auf die Frage des Pharisäers, wer ist mein Nächster, zu betrachten. Denn die Antwort hierauf ist für mich ebenso die Antwort auf diese Frage. Jesus ließ sich hier nicht vor den Karren spannen, indem er auf diese ja als Angriff gedachte Frage bestimmte Kategorien definierte. Er sagte nicht, das ist dein Nächster und das ist nicht dein Nächster. Hat er nicht gemacht. Stattdessen beschrieb er drei Personen, die an dem von Räuber schwer verwundeten Personen diesem Mann vorbeikamen. Erst der dritte, wissen wir, half ihm. Nachdem die ersten beiden gleichgültig an ihm vorbeigegangen sind. Vielleicht gleichgültig aus Angst, vielleicht wirklich einfach nur gleichgültig, wir wissen es nicht. Es waren ja religiöse Menschen, wo er denken könnte, eigentlich ist es Teil ihrer Berufsethik, Leuten zu helfen. Aber sie gingen vorbei und dann kam dieser eher nicht so religiöse Mann, zumindest der nicht geachtet war im Israel in dieser Zeit, aus Samarien. Und der tat das, was die anderen hätten tun sollen. Und dann sagte Jesus im Lukas 10, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh nun hin und handle ebenso. Jesus war so genial, rhetorisch, inhaltlich. Er wusste genau, wo sein roter Faden war. Er verlor ihn nie. Er war immer verbunden, wisst ihr? Mit seinem Vater im Himmel. Er wusste genau, was zu sagen ist. Und er gebrauchte jede Gelegenheit, um Lehre hineinzubringen in die Umgebung. Selbst wenn die Spötter überhand nahmen oder dass die Frage nur aus Spott gemeint war. Jesus stellte die Frage um. Anstatt zu erklären, wem ich etwas zu tun schuldig bin, sagte er, dass es meine Wahl ist, wem ich dienen möchte. Und den, dem ich diene, den mache ich dadurch zu meinem Nächsten. Insofern ist es eine aktive Wahl, keine passive. Niemand wird zufällig zum Nächsten. Dem ist immer eine Entscheidung vorausgegangen. Jesus sagte, wir sollen von uns aus die Augen offen halten und den Menschen helfen, die in unserer Umgebung leiden. Das meint ein proaktives Handeln und ein freiwilliges Übernehmen von Verantwortung, anderen zu helfen. Wenn der Heilige Geist uns führen darf, diese Sache ist noch wichtig. Und wir aufrichtig auf der Suche nach vorbereiteten Werken, gemäß nach Epheser 2, Vers 10 sind, dann werden wir hier Wundervolles, nämlich Dinge voll Wunder, erleben. Das allein spiegelt die Haltung echter göttlicher Liebe wider. Liebe wartet nicht auf die Aufforderung, sondern sie sieht mit dem Herzen. Ob wir also nur Berufene bleiben oder Auserwählte werden, liegt einzig an uns und an unserer Entscheidung. Jede biblische Soteriologie, also die Lehre der Erwählung, kommt genau hier an. Ich bin berufen, weil das ist Gottes Willen, Plan und Absicht, aber die Auserwählung beeinflusse ich massiv mit. Von Gott aus ist alles getan. Es ist wie, wenn du jemandem gegenüberstehst, den du begrüßen möchtest, und du hältst ihm die Hand hin zum Gruß. In Deutschland tun wir das ja meistens. Der andere entscheidet jetzt, ob er Auserwählter ist oder Berufener bleibt. Ich drücke die Berufung aus. Gibt er mir die Hand, ist die Auserwählung perfekt. Wir haben uns begrüßt. Wir können jetzt ein Stück gemeinsam gehen. Lässt er meine Hand im Leeren, ist das auch eine Aussage. Er ist zwar von mir berufen, aber hat die Berufung nicht erwidert. Er ist nicht auserwählt. Er hat seine Entscheidung getroffen. Das ist verständlich. Wir sind berufen, aber die Auserwählung liegt an unserer Entscheidung, ob wir die Hand Gottes ergreifen und sagen, okay Gott, ich danke dir so sehr. Wer ein bisschen nachdenkt, der kann nicht mal verstehen, warum jemand diese Hand nicht nehmen sollte. Ich habe es nie verstanden, seit ich sie genommen habe, geht es mir gut. Oder? Ja gut, aber das ist eine andere Frage, weil es gibt ja Gründe, warum jemand die Hand ausschlägt. Und nicht alle Gründe sind uns bekannt. Gehen wir zum dritten Punkt. Der Weg. Das Ziel haben wir uns angeschaut. Und jetzt, nachdem wir uns mit dem Stand beschäftigt haben, wie ist denn der Weg vom Ziel oder vom Jetzt zum Ziel? Wie komme ich an? Ich habe diesen schönen Satz kürzlich auf einer Karte gelesen. Ich weiß nicht, von wem er eigentlich war. Solange der Weg nicht das Ziel ist, haben wir die Chance, nach Hause zu kommen. Ihr kennt ja jene Aussagen, der Weg ist das Ziel. Und ja, da ist auch ein bisschen Wahrheit drin, aber es ist nicht die Wahrheit. Der Weg ist nämlich nicht das Ziel. Der Weg ist dazu da, um zum Ziel zu kommen. Ja, man muss ja erstmal querdenken, um die andere Aussage überhaupt gutheißen zu können. Aber einiges ist ja logisch. Ich habe einen Weg, um damit auf ein Ziel zu kommen. Dass der Weg natürlich schon Teil eines Prozesses ist, das ist ja keine Frage. Auch unser Leben als Christen ist ein Stück Weg. Und dieser Weg ist gut. Und ohne den Weg zu gehen, würden wir ja in diesem Leben auch nicht uns entwickeln. Aber das Ziel ist immer noch das Ziel. Und wenn der Weg nicht das Ziel ist, haben wir die Chance, nach Hause zu kommen. Weil da gibt es ein echtes Ziel. Sonst sind wir ja immer nur auf dem Weg, wisst ihr? Endlose Wege und nie ein Ziel. Ist auch ermüdend nach einer Weile. Sind immer eine Weile im Kreis gelaufen, weil ihr den Kompass verloren habt. Ich habe das mal erlebt in meiner Bundeswehrzeit. Da irgendwann ist es schon langweilig, weißt du. Den Baum kennen wir, da waren wir schon mal. Es ist dunkel, es war Schnee. Und trotzdem war es dunkel im großen Westerwald. das war ein Gebiet, da haben wir Tage rumgelaufen, ohne zu wissen, wo wir waren. Und dann, den Baum waren wir schon, okay, und wieder. So, nee, ich mag schon ein Ziel. Unser Ziel war damals ein ganz simples. Wir wollten unseren Spieß finden. Nicht, weil wir unseren Spieß so mochten, sondern weil der die Verpflegung dabei hatte. Und unsere war schon lange zu Ende. Wir waren schon anderthalb Tage ohne Nachschub. Und wir wollten doch unseren Spieß finden. Da gab es Koordinaten. Aber naja, wenn man im Kreis läuft, dann hat man sie halt mal verpasst. Und dann irgendwann haben wir ihn gefunden. Und jetzt waren wir so froh, dass die Mutter der Kompanie noch da war. Mit dem Kesselwagen und den warmen Speisen drin. So ist es bei uns auch. Wir müssen wissen, wo wir hingehen. Weil wenn ich kein Ziel habe, ist ja, wisst ihr, bei Segelbooten ist jeder Wind der falsche, wenn ich nicht weiß, wo ist mein Zielhafen, wo will ich eigentlich hin. Ja, die Frage ist nämlich, wie setzen wir das Ausrufezeichen hinter den Titel, berufen und auserwählt. Wenn wir das Ziel Gottes, Auserwählte zu sein, vor Augen haben, dann wissen wir früher oder später, ich hoffe früher, dass es diese drei Dinge zu tun gibt. Das ist unser Weg. Absonderung, Hingabe, Vorbereitung. Man kann sich auch andere Worte für den Weg benutzen, aber die fielen mir gerade so ein. Ich dachte, die sind trefflich, um vor Augen zu malen, worum es geht. Was ist Absonderung? Als jemand, der Christus nachfolgt, kann ich nicht leben, wie ich vorher gelebt habe. Ich konnte es nicht und ich habe auch niemanden kennengelernt, der das konnte. Ich sondere mich von Dingen und Menschen ab, die dem, was ich in Christus habe, widersprechen. Ich arbeite nicht mehr schwarz und beschäftige auch keine Schwarzarbeit. Das war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe nach meiner Bekehrung. Als ich in den nächsten Shop kam, wo eben Schwarzarbeit üblich war. Und ich sagte, Leute, nicht mit mir. Ja, aber. Dann sage ich, was aber? Dann verdienst du weniger, dann verdiene ich weniger. Das ist kein Problem. Ich gehe nicht für Geld arbeiten. Mein Versorger ist nicht mein Gehalt, mein Versorger ist mein Gott. Oh, das ist aber radikal, ja, so ist es. Bin gut damit gefahren die letzten 25 Jahre, kann euch das nur empfehlen. Macht eure Versorgung fest, wo kommt die her? Macht ihn zur einzigen Quelle. Es gibt keine andere. Die Quelle fließt durch viele Kanäle, aber er ist die Quelle. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Leute, das sage ich euch. Und das wird so sein bis zu meinem letzten Atemzug. Er ist schuld für alles Gute. Alles, was mir gelingt, er ist schuld. Er ist schuld. Alles, was ich bin, habe, sein werde, er ist schuld. An Gutem. Ja, nicht die üblen Sachen, da habe ich meine Anteile mit. Ja, da bin ich nicht immer so gehorsam vielleicht oder so konsequent gewesen. Aber wir wachsen, das ist der Part des Wegs, den ich mag. Wir entwickeln uns auf diesem Weg hier. Ich will nicht länger Pornografie konsumieren, wenn ich mich bekehrt habe. Das betrifft sehr, sehr viele Menschen heutzutage. Die Zahlen sind gewaltig gestiegen, auch bei Frauen. Pornografie. Was macht Pornografie? Pornografie macht mich kaputt, macht mich unfähig zur Ehe. Oder in der Ehe, in der ich bin, der zu sein, der ich sein sollte. Pornografie ist hochgradig egoistisch und entwickelt dementsprechend diese Haltung in jedem Mann und jeder Frau, der sich dem aussetzt. Ganz zu schweigen von den dämonischen Aktivitäten, die stattfinden und die hineinkommen in unseren Geist. Wusstet ihr, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Das griechische Wort, was hier mit Tempel übersetzt ist, das meint ein wunderschönes Gebäude. Ausgefüllt mit edelsten Dingen, geschaffen aus edelsten Materialien. Und wenn die Bibel sagt, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, dann meint sie, dass es ein Ort ist, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, wo er seine Geistesgaben wirken lässt, wo er geistliche Berufungen, Geistestaufe, all diese Dinge freisetzen kann, wo er in mir lebt. Mein Körper ist solch ein Tempel in dem Moment, wo ich von neuem geboren wurde. Das ist der Stand, den wir haben sollten vor Gott. Den wir haben. Der Zustand ist nicht immer derselbe. Da kommen wir wieder auf das Thema. Wenn ich Pornografie da reinlasse, Schwarzarbeit, andere Dinge, dann ist der Heilige Geist in mir sowas wie ein Eingekerkerter. Der hält sich schon noch irgendwo auf. Die Bibel sagt, er bleibt ja in uns, aber er ist nicht mehr herrschaftlich in uns. Er ist nur noch anwesender Gast, so in irgendeinem Nebenkämmerchen hält er sich auf, weil die Hauptkammern fülle ich ja mit anderen. Und wenn ich erlaube, dass dämonische Dinge durch mich wirken können, in mir wirken können, dann zieht der Geist sich zurück. Er wird nicht gegen meinen Willen Pornografie aus meinem Leben schmeißen, Süchte aus meinem Leben schmeißen, Fehlhaltung rausschmeißen. Er wird mich wohl erinnern und wird mir gerne helfen, wenn ich sage, ich möchte es gerne loswerden. Ich möchte mich davon trennen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Er ist sofort da und sagt, okay, komm, ich hol dich raus. Ich zeige dir den Weg. Ist nicht so schwer. Ist nicht so schwer für Christen, von Süchten frei zu werden. Hat mal jemand erlebt, von der Sucht frei zu werden von euch? Guck mal da. Ich auch. Ist nicht so schwer. Gott befreit von Pornografiesucht, von Alkoholsucht, von Drogensucht, von Nikotin, egal was, stell dir vor, was du willst. Aber unsere Entscheidung ist immer der ausschlaggebende Punkt. Genau wie bei der Auserwählung. Ohne meine Entscheidung läuft nichts. Und es ist nicht Gottes Schuld. Er hat uns nicht zu Robotern gemacht. Die höchste Gabe ist immer noch der freie Wille, den du und ich empfangen haben. Ich kann nicht leben wie vorher. Ich habe keinen Sex mit jemandem, den ich nicht geheiratet habe. Das geht nicht. Ich kann nicht mit jemandem schlafen, bevor ich ihn geheiratet habe. Oder gar mit jemandem, mit dem ich nicht verheiratet bin, wenn ich einen Ehepartner habe. Das geht nicht. Das kann ich nicht mehr tun. Und wenn du es tust, weiß es selbst, du verletzt dich permanent. Du schließt dich aus von Gottes Schutz in dem Bereich. Dinge passieren, die nie hätten passieren sollen. Manche Leute werden schwanger, das ist noch die gute Lösung. Andere bekommen AIDS oder andere Geschlechtskrankheiten. Die Dinge kommen, nicht weil Gott den Schutz weggehoben hat, sondern weil du dich aus dem Schutz entfernt hast. Darf ich das sagen? Melli hat ja so eine unbequeme Predigt gehalten letzte Woche. Das finde ich ein bisschen freundlicher zu euch sein heute. Aber die Dinge, die sie gesagt hat, sind richtig und wahr. Preis sei Gott. Wir brauchen diese Dinge. Genauso wie auch mal die, wo wir sagen können, wer bin ich in Christus, wo ich mich freuen kann. Genauso brauchen wir Korrektur. Und heute habe ich so beides ein bisschen mit drin. Ich betrüge und lüge nicht mehr, auch wenn es mir Vorteile bringt. Aber du hast mir doch versprochen, du würdest das machen. Ja, aber wenn ich es machen würde, würde mich das so und so viel Geld kosten. Aber du hast es doch versprochen. Das reicht. Das reicht, oder? Wenn du es versprochen hast, wirst du es tun, weil du ihm nachfolgst. Wer wärst du, wenn er seine Versprechen nicht gehalten hätte? Ein Mann ist so gut wie sein Wort. Ich sage das immer wieder jungen Männern, die mir irgendwas versprechen. Sage ich, du, dein Versprechen, ich nehme das ernst. Wenn du das sagst, wenn du das willst, dann nehme ich dich so ernst, wie du das einhältst, was du mir gerade sagst. Ich habe so viele Männer gesehen, die so viel bla 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 und hintenrum so wenig tun. Nehme ich nicht ernst, versteht ihr? Weil ein Mann ist so gut wie sein Wort. Gott ist so gut wie sein Wort, oder? Deswegen liebe ich Gott so. Gott steht zu seinem Wort. Er bricht kein Wort. Wir brechen unser Wort manchmal. Dafür brauchen wir Vergebung und neue Anfänge. Ich nehme keine Drogen mehr. Ich rauche nicht länger. Und ich besaufe mich auch nicht mehr. Als Christ halte ich vielleicht sogar Alkohol aus meinem Leben raus. Kann ich sehr empfehlen. Weil du merkst, dass da ist was dahinter. Das ist nicht nur ein bisschen gebranntes Korn oder da ist was anderes dahinter. Alkohol zerstört Familien, zerstört Menschen. Nicht nur durch Alkoholismus. Auch durch einfach ein bisschen beschwipst sein und dann mal mit einer anderen ins Bett gehen. Leute, die Dinge passieren überall. Zu 10.000 wahrscheinlich jeden Tag in unserem Land. Als Christen sind wir anders und wir können anders sein. Du brauchst dich nicht schämen, wenn du anders bist. Halt es aus. Ich hänge nicht mehr mit Leuten rum, die das Gegenteil von dem leben, an das ich glaube. Es sei denn, ich bin stark genug, sie zu beeinflussen. Mit meinen Werten, mit den biblischen Werten. Aber wenn du von neuem geboren wurdest, dann sind das keine du musst oder du darfst nicht mehr regeln. Ich werde niemandem von euch sagen, du darfst das nicht, du musst das nicht. Ich sage dir nur, du wirst es nicht tun wollen. Wenn du es trotzdem noch tun willst, frage ich dich, bist du wirklich von neuem geboren? Ja, aber ich gehe schon 10 Jahre in die Gemeinde, bin 8 Jahre Mitglied. Sing im Chor. Ich habe ja keinen Chor hier. Ich sage dir, du bist nicht von neuem geboren. Du gehst in die Hölle, wenn dieses Leben vorbei ist. Du hast nur ein bisschen fromm angestrichen gelebt und hast die Sachen ganz nett gefunden, hier zu sein. Das ist ja in Ordnung. Man kann sich ja auch wohlfühlen, sind nette Leute. Aber es wird dir nicht helfen, in den Himmel zu kommen. Jeder Mensch, der Christus annimmt, erfährt Veränderungen von innen heraus. Die kann niemand aufhalten, außer du selbst. Es ist dann vielmehr so, dass du tief in dir auf einmal weißt, was richtig und was falsch ist. Und dass du die falschen Dinge nicht länger tun willst. Denn tust du sie doch, ich wiederhole mich, verletzt du dich und andere. Jeder, der mal in der Sucht drin war, noch als Christ, du weißt, jedes Mal, du hast dich verletzt. Du hast Gott verletzt und du wusstest das. Und da ist so eine gewisse Verzweiflung, weil das Fleisch will doch noch so gerne. Und der Geist weiß, eigentlich ist es falsch. Und ich sage dir, es ist immer letztlich deine eigene Entscheidung, wofür du dich entscheidest. Ja, ich bin halt noch süchtig, du bist nicht süchtig. Deine Entscheidung heißt, ich mag es eigentlich noch gerne. Ich mag es noch nicht aufgeben, ich mag es noch halten. Gut, Absonderung, haben wir durch. Hingabe. Als Christ ist es dein größtes Bedürfnis, denn dem wundervollen Gott mit allem zu dienen, was du hast. Und ich verrate dir was. Niemand braucht dich dazu zu überreden. Du brauchst keine Manipulation von der Kanzel aus oder von irgendeinem Leiter, der sagt, du musst aber, weil du bist jetzt ja hier Mitglied. Oder irgendwas. Leute, wenn das fehlt, ist was kaputt in dir. Wenn du verstanden hast, was Christus für dich getan hat, dann kannst du gar nicht anders als sagen, danke Herr, mein Leben gehört dir, weil ich wäre nichts ohne dich. Und normalerweise, je länger du ihn kennst, desto mehr ist dieses Bewusstsein da. Er ist wirklich schuld an allem in deinem Leben, an allem Guten. Du suchst ständig nach Möglichkeiten, den Menschen in deiner Umgebung von deinem Jesus zu erzählen und sie zum Gottesdienst oder in die Zelle einzuladen. Weil die Hingabe kommt tief von innen. Je mehr der Heilige Geist, der ab dem Moment deiner geistlichen Geburt in dir lebt, von dir die Herrschaft erhält, desto hingegebener an Gott lebst du. Du erlebst dann eine Dimension von Freiheit, die Nichtchristen nicht einmal erahnen können. Und manche Christen auch nicht wirklich verstanden haben, weil sie eben an diesem Punkt nie gegangen sind. Berufen aber eben nicht auserwählt. Immer noch so auf beiden Seiten hinkend. In 2. Korinther steht, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Diese Stelle wird oft falsch verstanden, missinterpretiert. Ja, aber der Geist, ich bin ja frei, alles zu tun, was ich will. Weil ich bin ja jetzt von neuem geboren, zumindest denke ich das, weil ich habe ja ein Gebet gebetet. Kann sein, dass du es bist. Aber wissen tust du es an deinem Stil des Lebens, den du danach weiterführst. An der Leidenschaft, die du für Jesus empfindest, die da ist oder eben nicht da ist. Man kann diese Dinge auf Dauer nicht künstlich erzeugen. Funktioniert nicht. Im Grundtext heißt diese 2. Korinther 2,17 Stelle, aber der Herr, der Geist ist, wo aber der Geist, Herr, Freiheit. Wortwörtliche Übersetzung. Wo der Geist, Herr, Freiheit. Wo der Geist, Herr ist, ist Freiheit. Nicht wo der Geist ist. Es wird in den meisten deutschen Übersetzungen nicht so übersetzt. Das ist die Interlinearübersetzung des Neuen Testaments, griechisch-deutsch. Wortwörtlich steht das genauso da. Wo der Geist, Herr, Freiheit. Das ist das Ziel, Leute, von allem, was wir hier tun, in jedem Gottesdienst. Dem Geist zu verhelfen, dass er mehr Herrschaft bekommt in unserem eigenen Leben. Denn wenn er mehr Herrschaft in unserem Leben hat, geht es uns tatsächlich besser. Aber eben nicht nur uns, sondern vor allem denen um uns herum. Die auf einmal Dinge beobachten können bei uns, die echt sind. Die nicht, wenn man ein bisschen kratzt, dann doch die Farbe verlieren. Ja, ist ja auch wie ich, es tut ein bisschen frommer, aber ansonsten ist es selber Arsch. Entschuldigung. Das bedeutet nicht die Gegenwart des Heiligen Geistes, sondern dessen Herrschaft bringt Freiheit. Ich kenne Christen, wo der Heilige Geist schon lange da ist, irgendwo hinten drin. Und da ist überhaupt keine Freiheit. Egal, wie Leute tun, es ist nicht echt. Und dann sehe ich andere, die nicht mal lange gläubig sind, aber die erleben eine Freiheit, die so tief und so echt und so ansteckend ist, wo Freude sich Raum bricht. Wisst ihr, selbst mitten in der Katastrophe oder in der Krisensituation, da ist eine Freiheit, die kannst du nicht machen. Und das dritte, der dritte Anteil des Weges ist dann Vorbereitung. Und ich glaube, die bauen aufeinander auf. Wisst ihr, das ist nicht, dass ich das eine haben kann und die anderen dann nicht, sondern wenn die Absonderung geschieht, wenn ich mich tatsächlich von Dingen distanziere, die mir schaden oder die entgegen dem stehen, was ich glaube. Wenn ich Hingabe anfange auszuleben und sage, Gott, hier bin ich, wie wir heute gesungen haben, Heiliger Geist, hier bin ich, wirke. Komm, Heiliger Geist, mit Feuerfall. Mein Leben ist in deiner Hand. Wie der Schreiber von Amazing Grace, der hat diesen Punkt erlebt, hat irgendwann gesagt, okay, Gott. Hat die Bibel gelesen, hat Griechisch, Hebräisch studiert, er hat die Dinge vielleicht rausgefunden, die wir heute hier behandeln. Und hat gesagt, hey, das ist, was ich brauche. Ich habe die ganze Zeit Sklaven schlecht behandelt, ich habe ein mieses Leben geführt. Aber da gibt's Vergebung. Ich kann tatsächlich neu anfangen. So jemand wie ich, der hatte Vorsegnung. Bevor ich mich bekehrt habe, hatte ich einen schweren Autounfall. Auf der A7. Das A7 kam der Kreuz. Ich fuhr mit 150 auf dem Stau auf. Auf dem dicken Toyota Land Cruiser. Mein Auto war über einen Meter kürzer hinterher. Und die Polizei, die mich rausgeschnitten hat, die sagte nur, es ist ein Wunder, dass Sie noch leben. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Siegfried Müller gehört in meinem Kassettenrekorder im Radio. Ich habe lange nicht verstanden, warum ich das überlebt habe. Es war ein kleiner Nissan Sunny, kein Auto, was irgendeinen Widerstand bietet. Aber heute weiß ich, mir ist dasselbe passiert wie John Newton auf dem Schiff vor 4 Wochen. Gegen alle Chancen durchgekommen ist. Der hat es genauso wenig verdient wie ich auch. Aber irgendwie hat uns was geschützt. Und heute weiß ich, wer es war. Und wer sagt denn, dass du noch hier wärst? Ich weiß nicht, wo du durchgegangen bist. Ich könnte jetzt fragen, wer hat alles schon nah am Tod Erfahrungen gehabt? Ich meine nicht schon tot gewesen, sondern Unfälle und Dinge. Und ich höre immer wieder diese Geschichten von Christen, die sagen das und das. Und oft war es sogar vor der Zeit, wo sie Jesus angenommen haben. Und Gott hat geschützt. Die Engel waren schon aktiv. Irgendjemand hat für dich gebetet. Irgendwas ist vonstatten gegangen. Und dann führt es dahin, in die Vorbereitung. Hingabe ist da, Absonderung ist da und Gott fängt an, dich vorzubereiten. Was tut er? Wenn wir Absonderung als eher passiv und Hingabe als mehr aktiv sehen, dann ist Vorbereitung hochgradig proaktiv. Ich sage Absonderung, okay, das ist schon, ja, ich ziehe mich zurück, und Hingabe ist dann schon sehr aktiv dann. Und Vorbereitung ist proaktiv. Wenn du das nicht tust, passiert es hier nicht. Wenn du hier nicht im Gottesdienst dich aussetzt, dessen, was Gott dir zu sagen hat, wirst du es nicht hören. Beispiel. Wenn du die Bibel nicht aufschlägst, wirst du es nicht sehen, was Gott für dich hat. Wenn du nicht Zeit nimmst, um mit Gott zu sprechen, wirst du nicht hören, was er dir gerne sagen möchte. Vorbereitung ist proaktiv hoch 10. Wie eine Armee auf einem Kampf nicht vorbereitet ist, nur weil sie Uniformen anzieht und die Waffen schultert, so ist auch der Christ nicht vorbereitet, nur weil er sich mal bekehrt hat. Das ist nicht Vorbereitung, das ist Einstieg. Einstieg in die Grundausbildung. Die größte Vorbereitung findet im Verborgenen statt. So wie der Baum seine Kraft aus seinen Wurzeln zieht, so zieht der Christ seine Kraft aus der Tiefe seiner Beziehung mit Gott. Melanie hat ja über Wurzeln gepredigt letzte Woche. Was sie nicht gesagt hat, ist, dass die Wurzeln an ihrem Ende die entscheidenden Elemente haben. Die Wurzeln halten den Boden, aber die Wurzeln, die großen, mächtigen Wurzeln können nichts aufnehmen, gar nichts. Es sei denn, sie haben Haarwurzeln an ihren Enden. Die sind sehr klein, fast nicht zu sehen. Und die transportieren Wasser und Nährstoffe in den Baum. Diese kleinen, unscheinbaren Würzelchen, wo jede Baum Zehntausende, Hunderttausende von hat, die versorgen die großen Wurzeln und leiten es weiter in das ganze Gewächs. Und unsere kleinen Wurzeln, unsere Haarwurzeln, die werde ich euch jetzt mal vorstellen. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten, sagt Galater 6,9. Es geht immer darum, beständig das Richtige zu tun. Aber wie baue ich solch eine tiefe Beziehung? Die Antwort ist einfach, durch meine Zeiten, die ich mit Gott verbringe. Ja, haben wir alles schon gehört, Pastor, jetzt können wir heimgehen. Vielleicht nicht, weil solche Zeiten benötigen drei Dinge. Ziel, Struktur und Inhalt. Das Ziel ist eben das der Berufung, Gott zu begegnen, Gott besser kennenzulernen, in Gottes vollkommenem Willen zu kommen und dort zu bleiben, den eigenen Glauben beständig aufzubauen. Das ist das Ziel dieser Zeiten mit Gott. Die Struktur, da geht es um Zeit und Zeitrahmen. Wie lange pro Tag? Wann? Es geht um den Ort. Verbringe ich diese Zeit lieber zu Hause, in irgendeinem Zimmerchen, auf irgendeinem Platz? Oder gehe ich raus in die Natur und habe dort meine Zeit mit Gott? Ich gehe gern spazieren mit Gott. Aber ich habe es auch gern mal drinnen zu sein und dort zu beten. Beide Dinge haben Vor- und Nachteile für mich. Und so wechsle ich damit auch ab. Jesus ging auf den Berg. Ich habe auch meinen Berg in Heistenbach, wo ich sehr, sehr oft bin. Andere beten in ihrem Kämmerlein. Auch das ist okay. Es geht um die Atmosphäre, die ich schaffe. Schaffe ich mir Atmosphäre in dieser stillen Zeit, die nicht immer still sein muss? Habe ich vielleicht instrumentale Lobpreismusik? Habe ich gerne. Die manchmal einfach im Hintergrund läuft, die mich so ein bisschen atmosphärisch auch hineinnimmt. Jetzt im Winter habe ich gerne eine Kerze an. Total schön. Ich morgens runtergehe, ist alles stockduster drumherum. Alle Lichter sind aus und die Kerze brennt. Ich sitze dann da mit meiner Tasse Cappuccino auf dem Schoß. Lese im Wort, spreche mit meinem Herrn, höre ihm zu, meditiere über das, was ich gehört und gelesen habe. Manche haben gerne Lobpreismusik, machen eine andere Richtung noch ein bisschen lauter und wilder. Das ist cool. Es gibt Leute, die mit einem Schwert in der Gegend rumlaufen, habe ich mir sagen lassen, und dort geistigen Kampf machen. Hey, ist cool, wenn das für dich hilft, preis sei Gott. So unterschiedlich wie wir alle sind, so unterschiedlich kann der Weg sein, wie du Gott am besten begegnen kannst. Man kann Rituale einbauen. Ich habe von meiner Tasse Cappuccino erzählt. Vielleicht ist dir eine Tasse Tee lieber oder ein Glas Wasser oder ein Becher Milch. Ein bestimmter Platz, eine Kerze, eine feste Zeit. Was weiß ich, für Frauen, vielleicht wo die Kinder aus dem Haus sind. Oder für arbeitnehmende Bevölkerung. Du musst schauen, wann ist die Zeit? Ach, dann muss ich früher aufstehen, das ist unser aller Schicksal. Wenn ich mit Gott meine erste Stunde verbringen will, kostet mich das immer eine Stunde früher aufzustehen, sonst habe ich sie nicht. Mir geht es so, wahrscheinlich dir auch. Die innere Haltung äußerlich auszudrücken kann helfen. Manchmal knie ich einfach eine halbe Stunde. Und sprech so mit Gott. Manchmal flehst du mich auf dem Sofa und sprech so mit Gott. So, Das ist okay, ist beides in Ordnung. Wenn die Haltung dahinter stimmt und du weißt, mit wem du sprichst. Manchmal spreche ich mit meinem König und dann knie oder stehe ich vor ihm. Und manchmal bin ich bei meinem Papa und dann kuschel ich ein bisschen mit ihm und nehme auf die Weise auch ganz viel mit von ihm. So, Gott ist ja all dieses für uns. Manchmal ist er mehr Vater, manchmal ist er mehr König. Manchmal gibt er uns einen klaren Auftrag und dann gibt es auch nichts zu rütteln, dann ist das der Auftrag. Er ist unser Heerführer. Er ist so vieles für uns. Er ist unser Ratgeber. Die Reihenfolge der einzelnen Inhalte festlegen, und da habe ich euch was mitgebracht, das habt ihr auch alles auf dem Handout drauf. Also wenn ihr sagt, ich möchte wirklich, nächstes Jahr kommt ihr bald, im nächsten Jahr hier ein paar Sachen ändern, ihr findet diese Dinge alle auf dem Handout und könnt da wirklich eine andere Struktur oder überhaupt erstmalig für euch eine Struktur festlegen. Ich glaube, das kann euch gut dienen dabei. Inhalt von dieser Zeit mit Gott. Diesem wirklich, ich möchte auserwählt sein und ich möchte meine Auserwählung nicht leichtfertig nehmen. Ich möchte mich trainieren lassen. Der Inhalt ist zuallererst die Bibel. Ich weiß, da gibt's viele, die sagen, na, Beten ist wichtiger, na, Lobpreis ist wichtiger. Nee, die Bibel ist das Allerwichtigste. Wenn du also wählen musst, was kannst du, dann empfehle ich dir immer, schau ins Wort. Schau ins Wort. Natürlich solltest du all das tun, aber wir wissen, manche Zeiten sind anders. Wie liest du deine Bibel? Eine gute Idee ist, die Bibel einmal im Jahr zu lesen. Habt ihr bald einen tollen Anfang. Das Jahr ist fast zu Ende, das Neue kommt. Du kannst sagen, okay, ich lese nächstes Jahr 2015 die Bibel ganz durch. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Ach, das ist ja gar nichts Neues, aber die Hälfte noch nicht. Für euch ist das jetzt mal interessant. Das ist, boah, so ein dickes Buch. Ich habe noch nie so ein dickes Buch gelesen. Das ist der Anfang. Halleluja. Aber wenn du sagst, okay, ja, in der Bibel habe ich alles schon durch. Ich habe das bestimmt 10-mal gemacht. Wahrscheinlich öfters. Die Bibel 10 Jahre lang. Immer einmal durchgelesen oder auch mehr als einmal. Und das hilft dir ganz arg, das Zusammenhängende zu sehen. Die Bibel ganz durchliest. Buch für Buch. Und du, alles innerhalb von einem Jahr. Du kriegst ganz viel sortiert. Du kriegst alte, neue Stellen auf einmal zusammen. Du verstehst Kontext im Alten Testament ganz anders, als wenn du immer mal nur ein Kapitelchen liest. Das ist der Vorteil von der Bibel in einem Jahr. Empfehle ich jedem jungen Christen, mach das 2-3 Jahre mindestens. Lies die Bibel durch. Stur durch. Lesen, 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 lesen. In dir wächst was. Auch was dir nicht bewusst ist. Auch was du nicht auswendig weißt. Es wächst was. Das andere ist Kapitel pro Tag. Habe ich dieses Jahr zum Beispiel so gemacht. Nur ein Kapitel jeden Tag. Oh, ist das dünn, Pastor. Ja. Manchmal echt schwer gewesen. Ein Kapitel. Manche Kapitel sind echt kurz. Aber ich habe dann nicht nur das Kapitel, sondern ich studiere das Kapitel. Ich habe immer Kommentare dabei. Ich habe noch eine spezielle englische Bibellese, die da noch tiefer reingeht. Und ich bin da auf die Weise manchmal 1,5 Stunden nur mit der Bibel beschäftigt, mit einem Kapitel. Also das geht auch. Und das ist für mich eine schöne Abwechslung, mal einfach tief zu studieren, tief zu graben in den Text hinein. Da gibt es tolle Hilfen, auch wer das möchte. Den 10er-Club gibt es, den haben wir ja auch als Gemeinde. Unsere Website, denke ich, ist das online. Und hier haben wir es vielleicht auch gedruckt. Das heißt, 10 Kapitel jeden Tag zu lesen, da kommst du einmal durch die ganze Bibel, ich glaube 4-mal das Neue Testament oder so. Also das hat dann noch, ist was für Gesteigerte, okay? Also fang damit nicht an, wenn du es noch nie gemacht hast, die Bibel im Jahr, fang damit nicht an. Aber wenn du sagst, hey, neue Herausforderung, mehr Wort, okay, 10er-Club ist gut, brauchst eine 1/2 Stunde am Tag ungefähr für, wenn du schnell liest. Projekte, eine englische Bibel zum Beispiel zu lesen, habe ich auch mal gemacht, einfach mal eine Bibel in Englisch zu lesen. Das erweitert alles, du nimmst nochmal Dinge ganz anders wahr. Hilfreich ist auch einfach mal eine ganz andere Bibel zu lesen, als die, die du immer liest. Und alle 3-4 Jahre sowieso eine neue zu kaufen, weil die andere ist ja voll markiert. Und eine leere Bibel, weise Bibel, du kannst neu reinschreiben, neu markieren. Nimm eine andere Übersetzung, vielleicht eine neue deutsche Übersetzung, die ja ein bisschen platter ausgedrückt ist. Aber du wirst sehen, du liest Dinge ganz neu, fast wie das erste Mal. Obwohl du die Bibel ja eigentlich schon gut kennst. Also studieren oder zusammenhängend lesen. Dann Tageslesen. Leute, habt eine Tageslese in eurer stillen Zeit dabei. Ich empfehle diese 3 Bücher von Kenneth und Gloria Copeland. Das ganz Neue ist jetzt gerade Pflichtlektüre für die Zellleiter, grenzenlose Liebe. Oder Trachten nach seiner Gegenwart. Oder aus Glauben zum Glauben gibt es jetzt eine ganz hochwertige Ausstattung, ganz neu mit als Hardcover. Das sind 3 wundervolle Bücher, die deinen Glauben jeden Tag aufs Neue anreizen werden. Dann gehört natürlich Gebet und Fürbitte dazu. Das ist ein extra Thema, habe ich ein paar Mal drüber gepredigt. Pray mobil, könnt ihr euch runterladen oder beim Mediendienst besorgen. Viele Arten von Gebet, die gehören natürlich da rein. Wie spreche ich mit Gott? Auch hier finde den Weg und die Art und Weise, wie es für dich am leichtesten ist. Anbetung und Lobpreis. Viele von euch haben längst iPads, iPods, iPhones oder irgendwas in dieser Art, Tablet-PCs, warum ladet ihr da nicht ein paar Lobpreistitel mit deutschen Texten drauf oder deutschen Untertitel und stellt euch das irgendwo hin und macht euren Lobpreis mal auf die Weise. Und eine schöne Bluetooth-Box dabei mit viel Power und dann könnt ihr richtig Lobpreis machen daheim. In eurem Büro, in eurem Wohnzimmer, in eurer Küche. Das ist eine coole Sache. Ja, einfach ein iPod reicht schon. Hast du nur die Musik, musst ja nicht immer was sehen. Und du singst mit. Gute Liebs und im Büchertisch gibt es eine ganze Menge gutes Material von Bad Gandersheim. Wie heißt die Band jetzt? Outbreak Band, genau so. Das ist ein gutes Material, guter Stoff. Vieles singen wir ja auch hier. Meditation ist ganz wichtig für diese Zeit. Das ist jetzt nichts, was fernöstlich ist. Meditation biblisch heißt, etwas vor dich herzumurmeln. Murmel, murmel, murmel. Brüder, ich glaube nicht, dass ich es ergriffen habe, aber eines tue ich. Ich lasse das da hinten, ich lasse das zurück, was hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist so ein Murmeltext für mich. Habt ihr Bibelstellen, die auswendig lernen, die ja murmeln, die tiefer in euch reingehen, die was machen. Warum nicht einen Bibelvers die Woche auswendig lernen und den irgendwo aufschreiben, vielleicht ins iPad. Dann immer nochmal vom Einschlafen, immer durchlesen, immer murmeln, murmeln und dabei einschlafen, meditieren. Das Zeug sinkt so tief, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ihr aus einem Vers auf einmal hört von Gott her. Das ist fantastisch. Soaking, neuer Begriff, heißt eigentlich Ruhen vor Gott. Matthias Hoffmann hat darüber ja geschrieben, Raum der Begegnung mit Gott zu schaffen und so. Das ist für einige Leute funktioniert, das habe ich noch nicht so ganz gebacken bekommen. Irgendwie. Das gibt andere Leute, die finden das fantastisch, die kommen da super rein. Finde den Weg, der für dich passt, das ist eine Möglichkeit. Gebet in neuen Zungen. Es gibt Tage, da bete ich eine halbe Stunde nur in neuen Zungen. Und nur vielleicht 5 Minuten in Worten. Das ist in Ordnung. Denn du hast keine Ahnung, was du in neuen Zungen alles vorbereitest. Was kommt in dem Tag und in dieser Woche noch. Und dann geht es auf einmal ganz schnell, ein kurzes Gebet und die Dinge sind erledigt. Leute werden frei, Leute werden heil. Einfach weil du in Zungen längst die Dinge gebetet hast, die du gar nicht wusstest, dass noch auf dich zukommen. So ist der Herr. Gebetsmodelle gibt's von Dr. Cho zum Beispiel, das Stiftshüttenmodell. Oder von Larry Lee, das Vaterunser. Fantastische Modelle. Oder ich habe mal ein Modell aufgestellt, Hour of Power haben viele von euch. Ein Gebetsplan, wo man eine Stunde einfach mit Gott füllen kann. Sucht nach diesen Dingen und ihr werdet eine Menge mehr noch finden. So. Gott hat seine Wahl getroffen. Und ich würde jetzt gerne den Kurzfilm zeigen. Helden.
Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Träumer.
Du ahnst, wenn Gott diese Menschen gebrauchen konnte, dann hat er keine Schwierigkeiten mit dir und mir. Den Bibelleseplan habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich habe ihn neu erstellt erst eigentlich nur für meine Familie und dann dachte ich, nee, der ist so gut, den biete ich allen an, die möchten. Liegt hier aus. Das ist ein 3-Level-Bibelleseplan. Der hilft dir also, auf der Rückseite wird das nochmal erklärt, auf verschiedene Wege zu arbeiten. Du kannst nur 2 Kapitel am Tag lesen, das ist dann Level 1. Oder die ganze Bibel in einem Jahr, das wäre dann Level 1 und Level 2. Und wenn du noch hungriger bist und 5 Kapitel pro Tag haben möchtest, dann kannst du alle 3 Level lesen. Und du kannst auch jeden Tag von neuem entscheiden, wie viel Level du an diesem Tag genießen möchtest. So, das soll dich ermutigen. Bitteschön. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Man könnte 1. Korinther 1,28 auch so formulieren. Gott hat Menschen ausgewählt, die lachhaft waren, um durch sie die zu beschämen, die sich für hoch und mächtig halten. Unterklasse, zweite Wahl, Durchschnitt, gewöhnlich, einer aus der Masse Leute, solche so niedrig, dass die Welt sie nicht einmal für wert erachtet, sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Diese sind es, die Gott erwählt hat. So legt Rick Renner dieses griechische Worte aus 1. Korinther 1,28 aus. Fand ich sehr bemerkenswert. Ich fasse zusammen. Gott hat dich, mich und jeden anderen Menschen erwählt, berufen und gerufen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und auf ewig in seinem Reich zu leben. Unser Stand ist ein königlicher. Unser Zustand ist es oft nicht. Es ist deine und meine Entscheidung, die festlegt, ob du nur berufen bist oder ob du deine Berufung festmachst und dadurch ein Auserwählter wirst. Als Auserwählter gilt es, den Weg der 3 Schritte zu wählen. Absonderung, Hingabe und Vorbereitung. Ich erinnere mich an ein Bebo, wonach ein junger Mann sagte, jetzt bin ich ein Mann Gottes. Sag ich, ja. Aber weißt du, der Mann Gottes muss diesen Weg gehen, um einer zu bleiben. Versteht ihr? Die Entscheidung ist gut, aber die Entscheidung muss eine tägliche sein. Und das ist oft die Herausforderung. In guten wie in schlechten Zeiten. Das Richtige zu tun. So möchte ich euch empfehlen, setzt du heute dein Ausrufezeichen. Und ich möchte dazu einladen, auch wenn wir jetzt genau 12 Uhr haben, 5 Minuten möchte ich gerne noch nehmen. Ich möchte das Lied Amazing Grace, gesungen von Crystal Lewis, gleich abspielen lassen. Und während das Lied läuft, möchte ich euch einladen. Die, die sagen, ich habe noch nie Jesus mein Leben gegeben, wir werden gleich ein Gebet zusammen beten. Und wenn du das gebetet hast, dann bitte ich dich auch nach vorne zu gehen. Und ja, am Kreuz das zu empfangen, was Gott für dich hat. Und alle anderen, die sagen, ich weiß gar nicht, bin ich wirklich schon mit Gott verbunden oder gefällt mir das hier alles nur sehr gut und ich bin ein bisschen religiös geworden. Es ist dein Moment, auch Dinge in Ordnung zu bringen mit Gott. Wenn du irgendwo rausgefallen bist aus dem Bereich, erkalten dann auch die Gefühle, wisst ihr? Wenn wir Dinge tun, die falsch sind, ist es oft so, dass die Gefühle dem folgen. Und dass dann unsere Gefühle für Gott kalt werden. Wir zwar immer noch sagen, ja, ich liebe ja Gott, aber die Gefühle sind nicht mehr da. Die kommen auch nicht wieder, weil ich nicht in der Liebe rede und handle. Sondern ich handle gegen die Liebe. Ich zerstöre vielleicht meinen eigenen Körper durch Süchte oder durch Lieblosigkeit, die ich mit anderen lebe. Das ist die große Chance zur Umkehr. Und da möchte ich euch auffordern, weil Amazing Grace heißt unaussprechliche oder unglaubliche Gnade. Und die ist uns gegeben worden. Mach die Erwählung für dich fest. Lass uns zusammen bitte stehen. Um Jesus anzunehmen, brauchst du nur ein kurzes Gebet. Und damit möchte ich euch jetzt kurz hineinführen. Sprich mir doch bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Wasch mich rein und mach mich neu. Von heute an will ich dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Ich liebe dich, Herr. Und ich gehöre dir. Amen. Amen. Wenn das dein Gebet war, das erste Mal heute, oder du hast den Eindruck, das ist heute der Tag, wo es durchgebrochen ist, dann bitte komm hier nach vorne. Gerade vor dem Weihnachtsbaum wird sich das neue Lebenteam positionieren. und die werden mit euch persönlich noch reden und beten. Und alle anderen sind eingeladen, während das Lied läuft, hier vorne hinzukommen, sich hinzuknien, hinzustellen, hinzuliegen, Entscheidungen zu treffen. Gib dein Leben hin. Wart doch nicht bis Weihnachten, tu es doch heute. Gib's ihm. Das ist das schönste Geschenk, was du ihm machen kannst. Und das ist, was zählt in Ewigkeit. Okay, bitte den Film ab und nutz die Zeit. Wir schließen danach gemeinsam.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.